Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich glaube nicht nur für die Doro, die jetzt von OM aus und aus der Gemeinde ausgesandt wird nach Costa Rica und dann nach Chile, stehen spannende Monate bevor, sondern auch für uns als Gemeinde stehen spannende Monate an. Und ich möchte es am besten mal erklären mit folgendem Bild, das ihr hier vorne seht, eine kleine Zeitung auf der linken Seite und rechts die Grundinformationen. Wir möchten als Gemeinde das sogenannte E-Haus-Projekt starten mit dem heutigen Tag und es wird uns bis zum Sommer immer wieder verfolgen. Die Gemeindemitglieder, ihr kennt es schon, vielleicht habt es mitbekommen über Gemeindeversammlungen, Gemeindeforum und wisst da schon ein klein wenig Bescheid. Den anderen, unseren Gästen und Freunden, möchten wir es heute Morgen ein klein wenig ans Herz legen und auch die Predigt soll daraufhin ein klein wenig abgestimmt sein. E-Haus, für was steht der Buchstabe E? Der Buchstabe E steht zum einen für Evangelium. E wie Evangelium, die gute Nachricht. Ja, es gibt in dieser ganzen Welt der schlechten Nachrichten und die sich besser verkaufen als gute Nachrichten, gibt es die gute Nachricht schlechthin, die für uns so lebensbedeutend und lebenserfüllend ist. Es ist die gute Nachricht, dass Gott uns in Jesus Christus unergründlich tief liebt und das zeigt, indem sein Sohn auf diese Erde kam, am Kreuz für uns starb, auferstanden ist und uns den Glauben anbietet. Jesus bietet ein sinnerfülltes Leben an mit herrlicher Perspektive Ewigkeit. Und ich glaube, wer Jesus Christus in seinem Leben erfahren hat persönlich, und das sind ja viele von hier unter uns, Der sagt von Herzen, das, was wir gesungen haben, nicht? Er ist die Himmelshoffnung auf dieser Erde, Hope of the Nations, Hope of for this Earth. Er ist, ich möchte eigentlich niemals zurück in das andere Leben. Ich bin entschieden, ihm zu folgen, aber eher näher zu ihm, anstatt von ihm weg. Weil ich in Jesus die Person gefunden hat, die meinem Leben Sinn und Halt gibt, bis hinein Ehe wie Ewigkeit. Und es wäre schön, wenn diesem Ehehaus, das ich heute noch ein klein wenig erklären werde, auch Ewigkeitskräfte und eine Ewigkeitsluft wir schnuppern würden, erfahren und erleben. Aber Ehe steht auch bei diesem Ehehaus für einen anderen Menschen zu Jesus führen. Das ist ja auch unser Auftrag. Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt, nicht nur, aber das gilt ja auch für jeden, der wir als Kinder Gottes unterwegs sind. Ruft es allen Menschen zu. Ja, was sollen wir ihnen zurufen? Meine Jünger zu werden. Überall wird man älter, bei Jesus wird man jünger. Das möchte Jesus, dass wir jünger werden, dass wir ihm nachfolgen, in persönliche Gemeinschaft mit ihm treten. Und Paulus und seine Generation hat es verstanden. Und Paulus schreibt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wisst ihr was? Es ist die Liebe Gottes, die uns drängt, Botschafter zu sein. Ich bekomme jeden Tag von einer Frau namens Mandy, deren Nachname ich nicht kenne, bin in ihrem Verteiler drin, bekomme ich eine geistliche Ermutigungsmail oder ein Newsletter. Und dieser Tage hat sie geschrieben, es gibt keinen besseren Moment, als jetzt damit anzufangen. Auf der ganzen Welt brauchen die Menschen Nahrung, Freundschaft, sauberes Wasser, Anerkennung, eine Unterkunft und die Liebe Gottes. Und am dringendsten ist, dass die Menschen eben Jesus kennenlernen, denn er ist die Liebe. Und am besten können sie etwas über ihn erfahren, wenn sie jemanden wie dir begegnen, Hans-Peter, jemanden, der ihnen Jesu Liebe zeigt. Und ich dachte, recht hat sie. Genau darum geht es. Am besten können Sie etwas über Jesus erfahren, wenn Sie jemanden wie dir, mir und dir begegnen, jemanden, der Ihnen etwas von der Liebe Jesu zeigen kann, darüber reden kann, weil er sie selber erlebt hat und in dieser Liebe lebt. Aber was heißt das jetzt dann konkret für uns 2020? Ihr seht es auf diesem Bild, das Ehehaus hat im Grunde drei Ebenen oder drei Phasen. Es hat einen gelben Bereich, dann hat es so diesen roten Bereich und diesen blauen Bereich. Und im Grunde stehen wir jetzt mit dem heutigen Tage am Beginn des gelben Bereiches. Und wir haben ihn mal genannt, die Beziehungsebene. Beziehungen neu eingehen mit Menschen, die ihr lieb habt, die ihr kennt, aber die ihr auch vielleicht auch von Gott zeigen lassen möchtet. Wie kann ich ein Wegweiser, wie kann ich ein Wegbegleiter für diese Menschen hin zu einem Leben mit Jesus sein? Dazu gleich nachher noch mehr. Wir werden dann im März Projektgruppen anbieten. Ihr werdet nächste Woche eine Broschüre erhalten, wo ganz verschiedene Projektgruppen angeboten werden. Ich werde sie nachher noch ganz kurz vorstellen im Rahmen, dann auch wenn wir ein Bibelwort noch miteinander betrachten, wo wir einfach Interessen, Bedürfnisse, Fragen und Sehnsüchte der Menschen aufgreifen wollen, die Jesus noch nicht kennen und vielleicht auch erstmal gar kein Interesse haben, am Glauben haben, aber ihre eigenen Lebensfragen, Interessen haben, um das Leben gut zu gestalten. Und dann möchten wir ab April bis Juni einen Glaubenskurs anbieten. Es kann wieder der Kurs 10 sein, den kennt ihr ja schon, den haben wir als Gemeinde miteinander vor anderthalb Jahren gemacht. Das sollen dann die Glaubensthemen und das Leben aus Jesus Christus im Fokus stehen. Was ist also das Ziel von diesen ganzen Monaten oder von diesem E-Haus? Das Ziel soll sein, wir wollen den Glauben an Jesus, der dich und mich so reich beschenkt hat. Denn diesen Glauben wollen wir nicht einfach nur für uns behalten, sondern den möchten wir an andere weitergeben. Wenn ich in mein Leben schaue, es gab ganz bestimmte Leute, die maßgeblich beteiligt waren, dass ich zum Glauben gekommen bin. Letztlich hat es Gottes Geist natürlich selbst gewirkt. Aber er hat Leute gebraucht, die für mich gebetet haben, die immer wieder mir mal einen Stupser gegeben haben, die nicht nachgelassen haben, mich mal einzuladen und so letztendlich mir die Liebe Gottes vorgelebt oder weitergegeben haben. Also, warum soll es gehen mit dem nächsten Bild? Wir möchten uns ganz neu konzentrieren, Menschen helfen, Jesus zu finden. Menschen helfen, Jesus zu finden. Und als Gemeinde haben wir und mussten wir auch längere Zeit und auch viel Kraft investieren, damit wir uns wieder miteinander zurechtfinden. Nicht wahr? Aber ist es nicht vielleicht jetzt dran und die Zeit und der Anfang, dass jetzt mal wieder Menschen durch uns zu Jesus finden? Dass wir nicht nur zueinander finden als Gemeinde, sondern dass Menschen durch uns zu Jesus finden. Und ein Jahresanfang kann ja ein guter Anfang sein an dieser Sache. Wie gestalten wir das nun? Ich möchte heute anfangen mit einer kleinen dreiteiligen Predigtreihe. Ihr werdet mit dem nächsten Bild sehen, was es heißt, Menschen helfen, Jesus zu finden. Heute wollen wir uns einmal Gedanken machen aufgrund von Johannes Evangelium Kapitel 1. Was heißt es eigentlich, ein Wegweiser für Jesus zu sein? Und dann soll es in einer zweiten Predigt in den nächsten Wochen soll es darum gehen, wie kann man eigentlich ein Wegbegleiter für jemanden sein, dass er zu einem Leben mit Jesus findet. Und das Dritte, was können wir lernen aus dem Johannesevangelium, ein Wegbereiter zu sein. Ein Wegbereiter zu sein für andere, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Aber heute geht es um den Wegweiser. Und dazu wollen wir miteinander ab Johannes 1, ab Kapitel 35 lesen. Und gleich mal ein erster Impuls dazu. Ein Wegweiser hat eine Aufgabe, etwas hinzuweisen, auf etwas hinzuzeigen. Und wir lesen es so in unserem Bibeltext einfach mal. Schau dort, schau doch dort einmal nach. Und wir lesen, Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Und da sah Johannes ihn, also Jesus, an und sagte, schaut dort, das Opferlamm Gottes. Und die beiden Jünger, als sie das hörten, folgten sie Jesus. Ich weiß, wenn man das jetzt so liest und vielleicht auch so hört, von außen gesehen passiert hier nicht viel. Kein Wunder, keine große Rede, nichts Spektakuläres haben wir hier vernommen. Aber für die Beteiligten passiert oder entwickelt sich Entscheidendes, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Und das hat sehr stark mit Johannes dem Täufer zu tun, hier in unserem Bibeltext. Er macht, was ein Wegweiser grundsätzlich tut. Und ein Wegweiser, der steht ja einfach so da, wenn wir es aus unserem Straßenverkehr noch kennen, nicht? Ein Wegweiser steht einfach da und er zeigt dem Unkundigen den Weg. Heidelberg, 10 Kilometer. Karlsruhe, 50 Kilometer. Er zeigt einfach den Weg, die Richtung an. Er bleibt da stehen, wo er ist und hilft doch anderen, den Weg zu finden und den rechten Weg zu gehen. Und was wir aus dem Straßenverkehr her zu Genüge kennen, das verkörpert nun Johannes der Täufer als Person, in seiner Person. Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal in Colmar war. In Colmar gibt es von Matthias Grünewald diesen Isarheimer Altar. Und der Matthias Grünewald hat den Johannes den Täufer gemalt und hat ihn mit einem Zeigefinger gemalt, der dem überdimensional lang und groß ist. Und dieser Zeigefinger zeigt auf Jesus Christus am Kreuz. Und unter diesem Finger hat er hingeschrieben, schau, das Opferlamm Gottes. Fingerzeiger auf Jesus Christus hin, Wegweiser auf Jesus Christus hin. Das wollte der Künstler hier zum Ausdruck machen, mit dem übergroß ausgestreckten Zeigefinger. Interessant ist, dass diese wegweisenden Worte, die Johannes hier gerade gesagt hat, schau, das Opferlamm Gottes, genau diesen Satz hat Johannes tags zuvor schon mal gesagt. Das können wir nachlesen. Johannes 1, Vers 28. In Bethanien, jenseits von Jordan, hat Johannes getauft und sagt dort, seht, das ist das Opferlamm Gottes. Und wenn wir hier jetzt also lesen, Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tage wieder an der Stelle. An welcher Stelle? Nun an Bethanien, jenseits des Jordans. Dort war Johannes von Gott als Wegweiser hingestellt. Bethanien, jenseits des Jordans. Und wir wissen es von seiner Aufgabe, am Jordan hat er die Menschen getauft, damit sie sich vorbereiten auf den kommenden Messias, auf Jesus Christus. Dort war also der Wegweiserdienst von Johannes, in Bethanien, jenseits des Jordans. Und ich habe mich gefragt, was ist mein Bethanien? Und wir dürfen uns fragen, was ist unser Bethanien oder was ist dein Bethanien? Wo will Gott mich als Wegweiser haben? Wo hat er mich hingestellt, dass andere Menschen durch mich Wegweisendes für den Glauben bekommen können? Eine spannende Frage, nicht? Wo bin ich wie Johannes der Täufer ein Wegweiser Gottes? Und als Wegweiser habe ich generell nur eine Aufgabe, eine kurze Info zu geben. Nicht 30 Minuten lang einen Vortrag zu halten, nicht die Leute von Adam und Eva bis in die Offenbarung zu führen. Ich habe eine kurze Info zu geben. Und die Info von Johannes lautet, Jesus, das Opferlamm Gottes. Diese kleine Info hat ausgereicht, dass sich zwei seiner Jünger auf den Weg gemacht haben, um dann Jesus Christus nachzufolgen. Und ich habe mich gefragt, und eventuell tust du dich auch, warum hat das zwei Menschen, von denen wir hier lesen, warum hat die das so getroffen, diese kurze Info, und innerlich so bewegt, dass es sie in Bewegung gebracht hat, von Johannes wegzugehen und hin diesen Jesus kennenzulernen? Es muss irgendwie mit diesem Begriff Lamm Gottes zu tun haben, nicht? Ich möchte uns ganz kurz erklären, was es damit zu tun hatten, weil diese zwei Leute, die Jünger von Johannes, konnten damit etwas anfangen. Dieser Begriff hat sie innerlich bewegt. Dieser Begriff hat sie innerlich nicht nur bewegt, sondern in Bewegung gebracht. Und es geht natürlich zurück auf 2. Mose, nicht? Das Lamm Gottes dort erinnert an das Passahlamm. Das war beim Auszug aus Ägypten zu schlachten. Erinnert euch, wenn ihr noch an den Kindergottesdienst denkt oder in der Bibel lest. Und da wurde also das Passahlamm geschlachtet. Und dann hatten die Israeliten, die in der Sklaverei in Ägypten waren, die hatten die Aufgabe, das Blut des Lammes an ihre Türpfosten zu streichen. Warum? Weil Gott Ägypten bestrafen wollte für das Unrecht, das sie seinem Volk Israel über Jahrhunderte angetan hatten. Und er wollte aber sein Volk verschonen vor diesem Gericht. Und deshalb sagt er, schmiert dieses Blut des Lammes, schmiert es an eure Türpfosten. Und wenn der Gerichtsengel kommen wird, dann wird er vorbeigehen, vorübergehen. Das meint Passa. Passa meint vorübergehen. Passamahl, Passamahlzeit. Und genauso ist es passiert. Überall, wo das Blut des Lammes an den Türpfosten gestrichen war, ist der Gerichtsengel Gottes vorbeigegangen und hat Gott dann sein Volk in die Freiheit geführt. Und als Erinnerung daran hat Israel jedes Jahr das gefeiert. Und jetzt heißt es über den Messias Christus 800 Jahre, bevor Jesus gelebt hat bei Jesaja, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm. Da haben wir es wieder nicht. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Gottes Lamm, der Messias, ist das Lamm Gottes, das mit seinem Blut uns befreit von dem Gericht Gottes. Und das hat diese zwei Jünger von Johannes angesprochen. Lamm Gottes, Messias, Christus, alle Schuld tragen. Damit konnten die was anfangen. Das war ihre Hoffnung. Das war die Sehnsucht, die in ihnen gelebt hat. Den Messias kennenzulernen, der seit über Jahrhunderte angekündigt wird im Alten Testament. Gott zu erleben. Und als Johannes da war und gesagt hat, ich bin der, der auf diesen Messias hinweist, da haben sie sich ganz nah beim Johannes aufgehalten. Und als dann Johannes sagte, und jetzt zeige ich euch, wer es ist, dieser Jesus, das ist das Lamm Gottes. Da hat sie nichts mehr gehalten und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, eben Jesus Christus kennenzulernen. Jetzt wäre es so schön, wenn mit dieser kurzen Info des Wegweisers Johannes, wenn die Menschen heute noch hinterm Ofen vorzulocken wären. Nicht? Also wenn wir einfach durch die Straßen gehen und sagen, Jesus ist das Opferlamm Gottes, komm mit, ich zeige dir, wie du ihn kennenlernen kannst. Dann wäre das so schön, so einfach und wir könnten einfach an dem anknüpfen, was wir hier in der Bibel finden. Aber das brauche ich euch nicht zu sagen, wenn wir mit diesem Spruch hinausgehen zu den Menschen, ihr könnt ja auch zu euren Nachbarn gehen, zu euren Berufskollegen mit diesem Satz, es wird sich nichts groß auslösen bei ihnen. Weil ihr ihre Sehnsüchte nicht trefft, weil ihr ihre Fragen nicht trefft, weil ihr das nicht trefft, was sie interessiert, worauf sie vielleicht ihr Leben hin hoffen. Also müssen wir andere Sätze finden. Also müssen wir andere kurze Botschaften finden, um ein Wegweiser für die Menschen in der heutigen Zeit zu einem Leben mit Jesus sein zu können. Und das erfordert Fantasie und das erfordert Kraft. Und ich bin froh, dass vielleicht der nächste Punkt, wie die Geschichte, diese Begebenheit ja hier weitergeht, uns vielleicht helfen kann, solche guten, wegweisenden Informationen in aller Kürze dann mal zu finden und gebrauchen zu können. Vielleicht hilft uns weiter, was ein Wegweiser auch noch auszeichnet. Zweites, was suchst du? Einfach diese Frage, was suchst du? Schaut mal, wie diese Geschichte weitergeht. Jesus drehte sich zu ihnen, zu diesen zwei Jüngern um. Er sah sie kommen und fragte sie, was sucht ihr? Sie antworteten, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Also wie bereits schon zu Beginn gesagt, von außen gesehen passiert hier immer noch nichts Spektakuläres. Keine große Rede Jesu, kein großes Wunder, aber für alle Beteiligten entwickelt sich Entscheidendes, dass sie Jesus kennenlernen. Um ein Wegweiser zu sein und zu werden, der für andere wirklich interessant ist und der zutreffend ist und der das Herz und den Kopf der Menschen trifft, muss ich ein Fragesteller werden. Nicht schon Antworten parat haben, sondern ein Fragesteller werden. Jesus Christus hat doch genau gewusst als Sohn Gottes, was die im Herzen haben, was ihre Sehnsucht ist, was ihre Hoffnung ist. Aber er kam nicht gleich mit der Antwort. Er kam mit einer Frage. Er kam mit der Frage, was sucht ihr? Was suchst du? Übrigens, das sind die ersten Worte im Johannesevangelium, die Jesus gesprochen hat. Die ersten Worte, die er gesprochen hat, die überliefert sind im Johannesevangelium, ist genau diese Frage. Was suchst du? Warum seid ihr gekommen? Was bewegt euch? Was sucht ihr für euer Leben? Ist es Trost, weil ihr traurig seid? Sucht ihr eine Art Versicherung, euch abzusichern, weil ihr vermutet, dass dies oder jenes? Sucht ihr Vergebung? Weil ihr euch schuldig fühlt oder unter eurer Schuld leidet? Sucht ihr Liebe, die ihr nicht bekommen habt, zu Hause nicht und in der Schule nicht, im Studium nicht und im Berufsleben auch nicht? Sucht ihr die Wahrheit, weil heute alles so relativ ist? Was sucht ihr? Sucht ihr einen Neuanfang, um neu durchzustarten? Sucht ihr lediglich etwas zum Nachdenken? Sucht ihr etwas Aufregendes? Sucht ihr den nächsten Kick für euer spannendes oder langweilig gewordenes Leben? Sucht ihr Bestätigung? Sucht ihr Sehnsucht? Was sucht ihr? Das ist die Frage, die Jesus Christus weitergibt. Und ich glaube, dass diese Frage nachhallt bis in unsere Zeit hinein und eine aktuelle und ganz wichtige Frage ist. Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Interessen, deine Sehnsucht, deine Hoffnung, deine Ängste? Was suchst du? Jesus dachte, ich, welch eine simple Frage und doch so entscheidend wichtig, nicht? Das ist keine große theologische Abhandlung, wie man zu Jesus Christus finden kann. Das ist eine ganz einfache, alltägliche Frage, die Interesse und Wertschätzung dem anderen gegenüber ausdrückt. Was suchst du für dein Leben? Jesus will also nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbeireden, sondern er will zu den zwei Jüngern reden. Was sucht ihr? Ich habe einen Artikel gelesen in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Da bekennt der Autor ganz offen, er sagt, wenn ich meine Bekannten und Freunde fragen würde, was ihre Sehnsucht ist, dann stellt keiner die Frage nach Gott oder Jesus. Wenn ich an den älteren Bekannten denke, der würde eher die Fragen rund um Gesundheit und Älterwerden stellen. Und meine gleichaltrigen Freunde, die gerade wie ich ein Häuschen am Bauen sind und die Familie haben, wir fragen uns, wie gestalten wir das, so dass es für uns schön ist. Und so weiter und so fort. Aber ehrlich gesagt, auf meine Frage, was suchst du für dein Leben, würde keiner meiner Bekannten und Freunde mit Gott kommen und schon gar nicht mit Jesus. Und dann fragt sich der Autor, haben wir unseren Leuten jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ihre Bedürfnisse an unserer Kernkompetenz, und unsere Kernkompetenz wäre, mit Jesus zu leben und von ihm zu berichten und ihn weiterzusagen. Haben wir unseren Leuten nichts mehr zu sagen, weil ihre Bedürfnisse an unserer Kernkompetenz vorbeigehen? Und dann sagt er überhaupt nicht, und jetzt kommt ein Satz, der hat mich neu aufhorchen lassen. Er sagt überhaupt nicht, aber wir müssen uns breiter aufstellen. Wir müssen uns breiter aufstellen. Und ich glaube, das gilt ganz besonders in der heutigen Zeit, dass wir uns breiter aufstellen möchten. Ich möchte es erklären. Breiter aufstellen, das heißt, unsere Liebe zu Jesus und die Liebe zu den Menschen, die muss sich darin zeigen, dass wir ihre Fragen, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen und dass wir darauf erstmal tragfähige Antworten finden. Ob die was mit dem Glauben oder Gott oder Jesus zu tun haben, ist erstmal ganz egal. Aber ihre Sehnsüchte wahrnehmen, ihre Fragen ernst nehmen und darauf tragfähige Antworten geben aus unserem Leben, aus unserem Erfahrungsschatz. Und meint ihr nicht, dass wir da Antworten hätten? Ich glaube, wir haben mehr Antworten, als wir meinen und uns zutrauen. Und wir sollen nicht einfach Antworten geben auf Fragen, welche die Leute sich gar nicht stellen. Und das machen wir Christen oft. Wir geben Antworten auf Fragen, die die Leute sich aber gar nicht stellen oder die noch gar nicht dran sind. Fallt also nicht so schnell, ich weiß, das kann man jetzt wieder falsch verstehen, aber fallen wir doch nicht so schnell mit Jesus in die Tür des Lebenshauses eines anderen. Aber es ganz sein lassen ist auch nicht hilfreich. Nein, wir müssen uns breiter aufstellen. Und das tut Jesus doch im Grunde auch mit dieser Frage. Was suchst du? Er macht es doch breit, die Begegnung, das Gespräch, das Miteinandersein. Er gibt es in die Breite dessen, was die Lebenswirklichkeit dieser zwei Menschen ausmacht. Und da kommt jetzt unser E-Haus ins Spiel. Und wie gesagt, die Broschüre gibt's erst nächsten Sonntag, aber die Christine hat uns die Folien schon mal fertig gemacht. Und so wollen wir es nennen, lebenswert, frische Farbe für dein Leben. Und das soll im Monat März einfach so unser Motto sein. Nicht? Das Leben ist lebenswert und auch das Leben mit Jesus Christus ist lebenswert. Und wir brauchen aber auch immer wieder Fragen und Antworten und Impulse, damit das Leben lebenswert bleibt. Und wir werden da verschiedene Projekte miteinander anbieten. Es wird eine Broschüre geben. Und ich freue mich ganz besonders darüber, dass sich Geschwister aus der Gemeinde bereit erklärt haben, ihre Kompetenz, ihr Fachwissen, ihre Zeit und ihre Kraft einen Monat lang anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, die sie noch gar nicht kennen. Aber wo sie bereit sind, ihnen tragfähige Antworten zu geben, was die anderen interessiert. Und jetzt möchte ich euch mal so ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, nächste Woche könnt ihr das alles in der Broschüre nachlesen und euch dann selber anmelden, am besten mit Freunden anmelden, mit Bekannten anmelden, weil ihr sagt, Mensch, das ist ein Projekt, das wird mich interessieren die nächsten Wochen. Gehen wir es mal ganz kurz durch. Also ein Thema wäre so für technische Bastler und Bastlerinnen, der Felix, unser Ältester, da kann man mit ihm ein autonomes Fahrzeug bauen. Wer da technisch versiert ist und Interesse hat, die neuesten Möglichkeiten, um so ein kleines technisches autonomes Fahrzeug zu bauen, da kannst du deine Pflanzen draufstellen, durch die Wohnung fahren und so weiter. Also, ist doch mal ein tolles Projekt, nicht? Was suchst du? Vielleicht sucht jemand einfach hier an dieser Stelle etwas mal, was Spannendes, was Neues. Ein weiteres Projekt heißt, Familienleben leichter gemacht. Abende zum Thema, ja, wie können wir mit den Schwiegerleuten umgehen? Schwiegerkinder, Schwiegerelternproblem, Schwiegermutter und so weiter, nicht? Dann ein gesunder Umgang mit Gefühlen, Durchhalten im Erziehungsalltag. Wie kann das Familienleben sich leichter gestalten? Ein anderes Projekt, keine Angst vor Steuern. Klaus, wunderbar, dass du das übernimmst. Das ist doch dein Bereich. Erben, Vererben, Umgang mit Steuern, Patientenverfügung, Betreuungspflegevereinbarung, Vorsorgevollmachten. Kostenlos das in Anspruch nehmen, Leuten sagen, komm, da kriegst du Infos für dein Leben, was sonst ein Berater dir viel Geld verlangen würde. Andere Projekte, was haben wir denn noch? Über den Ursprung des Universums und der Lebewesen, der Jürgen und der Jörg, wissenschaftliche Welterklärung, ja, für Leute, die mit dem Kopf einfach klarer kommen wollen, was hat es damit auf sich? Und ein weiteres Projekt, Fit for Fun, Markus, als Physiotherapeut, 4 Wochen mal Rückenschule, fit zu werden, ohne dass du Beiträge zahlen musst. Wunderbares Angebot, nicht? Nächstes, klarkommen vor Umgang mit schwierigen Situationen und Menschen. Jörg hat Bücher geschrieben, Jörg Berger, und er wird daraus referieren und einfach helfen können, wie kann man mit schwierigen Menschen umgehen. Oder die Jutta wird sich vorbereiten zu dem Thema, willst du glücklich sein oder Recht haben? Beides geht nicht? Über eine gute Art der Kommunikation. Weitere Projekte, da gehen wir noch schnell durch. Ja, zwischen 30 und 60-Jährigen neue Perspektive für den weiteren Lebensweg finden. Das merkt man ja immer wieder auch. Es gibt so Lebensphasen, ab dann tut sich was Neues auf. Da muss man sich neu sortieren, neu zurechtfinden. Wunderbares Projekt. Und dann haben wir noch das Projekt 8 für die Künstler. Wir haben 2 tolle Künstler in unserer Gemeinde, den Norbert und den Emanuel. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise sind sie künstlerisch tätig. Der Norbert, sein Bild hängt hier, im Emanuel sein Bild zum einen hängt hier hinten. Und die werden sich hier ihre Gaben und ihre Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, und die nennen das Ganze Mahlzeit. Nicht? Toller Begriff, oder? Mahlzeit. Und sie werden miteinander, ich glaube, das Abendmahl malen, nicht? Von Da Vinci. So, und dann haben wir noch ein schönes Ding, Sonntagabends, Tanzzeit. Claudia und Hermann, wunderbar, dass ihr seid ja passionierte und leidenschaftliche Tänzer, nicht? Und der ein oder andere wird sagen, ach, so einen Tanzkurs traue ich mir nicht zu, so einen offiziellen, aber mal so hier 4 Wochen mal probieren, schnuppern und gucken, nicht? Und dann ladet doch Freunde dazu ein und sagt, komm, wollen wir das nicht zusammen machen, dann seid ihr dabei. Also, verschiedene Projekte, die Interessen, die Bedürfnisse, die Fragen, die Sehnsüchte der heutigen Menschen aufgreifen. Menschen, die dir am Herzen liegen, die in deiner Nachbarschaft leben, mit denen du beruflich zu tun hast, mit denen du verwandt bist, die dir auf dem Herzen liegen, aber Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht entsteht ja daraus mehr. Und für Leute, wo dann mehr entsteht, wollen wir dann ab April auch einen Glaubenskurs anbieten, dass sie auch da dann in ihren Fragen weiterkommen können. Also wie gesagt, dazu wollen wir einladen und Mut machen, dass ihr da Wegweiser seid an dieser Stelle. Jetzt haben wir von Johannes gelernt, wir können Wegweiser sein, indem wir wie Johannes einfach mal sagen, schau doch mal vorbei, schau doch mal dahin. Oder dass wir wie Jesus sagen, fragen, was suchst du, was interessiert dich? Guck mal, hier kriegst du die Broschüre, ist da was dabei, was dich interessiert für dein Leben? Und wenn du die Gemeinde nicht kennst, weißt du was, ich gehe mit dir mit. Ich mache diese Projektgruppe mit dir mit. Dann gehen wir halt 4-mal im März hierhin. Ich teile diese Zeit mit dir, weil das etwas ist, was dich sehr interessiert. Und ich glaube, es könnte mir auch gut gefallen, dieser Stelle. Aber jetzt schaut man noch mal auf unser Bibelwort, das wir hier noch so hatten. Die Jünger überraschen ja auch mit ihrer Antwort, oder nicht? Also Jesus sagt, was sucht ihr? Und die Jünger sagen einfach, wo wohnst du? Also ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen unhöflich, wenn man eine Frage bekommt und man beantwortet sie mit einer Gegenfrage. Aber Jesus hat, glaube ich, gut verstanden, was das heißt, wenn sie fragen, wo wohnst du? Wo können wir Zeit mit dir verbringen? Wo können wir mit dir hingehen und Zeit mit dir, Jesus, verbringen? Und die Antwort Jesus zeigt, dass er verstanden hat, und sie zeigt uns auch nochmal, was einen lebendigen Wegweiser auch noch ausweist. Das wäre der dritte und letzte Impuls für heute Morgen. Er sagt, komm und sieh, kommt und seht. Jesus sprach zu ihnen, kommt und seht. Und also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Ich könnte es wieder wiederholen, nicht? Es passiert nichts Spektakuläres. Keine große Rede, kein Wunder, nichts. Aber das Entscheidende passiert, dass Menschen beginnen, Jesus kennenzulernen. Komm und sieh. Kommt und sieh. Und ich dachte, wie das so einfach, wie das so simpel, keine große Theologie. Einfach ein Alltagsausspruch. Komm und sieh. Einladen. Und im Grunde macht Jesus da deutlich, wisst ihr was? Ich habe eine offene Tür für euch. Und jetzt kommt mal, schaut euch das an und schaut mir mal über die Schulter. Ich habe ein offenes Wort für euch. Jetzt kommt mal und macht euch einfach ein Bild von mir. Und ich habe auch ein offenes Herz für euch. Jetzt kommt mal und prüft mich auf Herz und Nieren. Und ich glaube, so müssen wir als Christen auch unterwegs sein. Kommt und macht euch mal ein Bild von uns. Kommt und prüft uns mal auf Herz und Nieren. Und ihr werdet feststellen, wir sind gar nicht so überfromm und auch gar nicht so heilig, wie ihr es vielleicht denkt. Manchmal sind wir trotzdem ein komisches Völkchen, aber wir haben im Herzen Jesus lieb. Komm und sieh. Schau doch mal ran. Oder darf ich mal so sagen, komm, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken. Wisst ihr, was mich auf diesen Satz gebracht hat? Komm, lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken. Schaut mal auf die Uhrzeit. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags, als sie mit Jesus hier zusammen waren. Und sie blieben bis zum Abend. 16 Uhr, ist das nicht die beste Kaffeezeit? Sei es im Büro, sei es daheim. Kaffee to go, 16 Uhr. Zur besten Kaffeezeit lädt Jesus diese beiden ein. Und dann dauert das, lesen wir hier, bis zum Abend. Und jetzt übrigens, diese zwei Männer, die wir jetzt noch gar nicht mit Namen genannt haben, der eine ist Andreas, der wird uns dann in der nächsten Predigt noch beschäftigen, das ist der Bruder von Simon Petrus. Der Andreas kommt vor dem Simon Petrus zum Glauben. Und wir werden sehen, dass der Andreas einen großen Anteil hatte, dass sein Bruder, der Simon Petrus, zum Glauben kommt. Aber das ist beim nächsten Mal. Und der andere der Zweien, der hier nicht genannt ist, ist Johannes selbst, der das Evangelium geschrieben hat. Und jetzt überlegt mal, wann hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Da war er schon hochbetagt und hat dann viele Jahre, Jahrzehnte später das Evangelium geschrieben. Später dann auch noch die Offenbarung. Aber wenn er zurückgeblickt hat an den Anfang seines Lebens mit Jesus, da wusste er noch genau die Uhrzeit. Diese Uhrzeit, 16 Uhr damals, die hat sich bei ihm tief eingeprägt. Die hatte sein Leben verändert. Nicht die Uhrzeit, aber die Begegnung in dieser Zeitphase. Und ich dachte mir, erstaunlich, oder? Was so eine einfache Kaffeezeit doch bewirken kann. Sollten wir den ein oder anderen lieben Menschen nicht mal wieder einladen? Ich möchte mal sagen, zu einer KSK-Zeit. KSK, was soll das heißen? Ganz einfach, komm und sieh Kaffee. Mach doch mal eine komm und sieh Kaffeezeit mit einem Menschen, dem du schon vertraut bist und der dir auf dem Herzen liegt, aber der Jesus noch nicht kennt. Dann geht er die Broschüre durch und sprecht mal miteinander. Was suchst denn du so für dein Leben? Was ist dir wichtig? Ist da vielleicht was dabei? Komm, dann lass uns doch gemeinsam hier hingehen. Im März hast du noch Zeit? Ich nehme die Zeit. Ich würde sie mir nehmen für dich. Wäre doch möglich, oder? Und vielleicht entsteht daraus Großes, wo jemand dann Jahre später sagt, genau da hat's bei mir angefangen. Und es hat sich bei mir tief eingeprägt. Und dafür bin ich dir von ganzem Herzen dankbar. Weil du der Anfang warst, dass ich Jesus kennenlernen konnte. Ein letztes Bild, da habt ihr nochmal alles zusammen. Wegweiser sein ist der J-Dienst. J steht für Johannes und für Jesus. Johannes sagt die Aussage, schau dort. Jesus stellt diese Frage, was suchst du, und lädt ein, komm und sieh. Nehmen uns einige Minuten und Momente der Stille, darüber nachzudenken, was Gottes Geist dir aufs Herz gelegt hat, auf seinem Wort hin. Sprecht mit ihm darüber. Und ich darf euch bitten, es ein bisschen musikalisch zu untermalen. Und Jochen, du wirst uns dann mit dem Gottesdienst weiterleiten. Gott segne sein Wort an euch. Amen.